Lebensdoof, ein Podcast von Lilly Fröhlich. Danke, dass du vorbeihörst. Hole dir Tipps, mit denen du garantiert nicht lebensdoof durchs Leben gehen wirst. Hey, hallo, hier bin ich wieder. Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebensdoof. Mein Name ist Lilly Fröhlich und wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn und gib mir gerne eine Bewertung. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Verträge. Klingt jetzt total trocken, für den einen oder anderen ist es das vielleicht auch. Für mich eher nicht, denn ich zaubere lockere Aufklärung aufs Papier mit einer Prise Humor zwischen den Buchstaben. Und genau das werde ich dir in dieser Folge auch um die Ohren schmeißen und dir einfach ein paar Beispiele aus dem Leben servieren. Wusstest du, dass wir täglich Verträge abschließen? Wenn du morgens zum Bäcker gehst und ein Brötchen kaufst, schließt du einen Vertrag. Wenn du mittags zum Fastfood-Restaurant gehst und dir einen Burger bestellst, schließt du einen Vertrag, sobald die Verkäuferin dir einen Burger auch verkaufen will. Das führt uns zu dem Punkt, wie kommen Verträge überhaupt zustande? Wir dröseln also mal auf, was du für einen Vertrag brauchst. Für einen Vertrag brauchst du zwei Willenserklärungen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist so eine Willenserklärung? Also der Jurist sagt, es ist eine Äußerung, die auf eine bestimmte Rechtsfolge abzielt. Welche Rechtsfolge genau? Hier in diesem Fall das Abschließen eines Vertrages. Du sagst also zum Bäcker, ich möchte bitte ein Mohnbrötchen kaufen. Das ist eine Willenserklärung. Wenn der Bäcker jetzt sagt, sehr gerne, kostet 60 Cent, ist auch das eine Willenserklärung. Tricky ist jedoch, dass diese Willenserklärungen, diese zwei, mit Bezug aufeinander abgegeben werden müssen. Es reicht also nicht, dass du zum Bäcker sagst, hi, ich will ein Mohnbrötchen. Er will dir aber sein letztes Mohnbrötchen gar nicht verkaufen, sondern steckt dir ein Sesambrötchen in die Tüte, weil ihm deine Nase nicht gefällt. Diese zwei Willenserklärungen müssen also sowas wie zwei Freunde sein, also dasselbe wollen. Jetzt denken viele, wenn da eine Ware im Brötchenkorb oder gar im Schaufenster liegt, dann ist das bereits ein Angebot. Das ist falsch. Das Auslegen der Ware, egal ob das jetzt im Schaufenster oder im Laden ist, ist kein Angebot. Und ich erkläre dir auch gerne, warum das so ist. Stell dir vor, du gehst zu einem Elektrofachhandel. Im Schaufenster siehst du einen tollen Toaster. Von so einem Toaster hast du dein halbes Leben geträumt. Jetzt gehst du in den Laden und sagst, du willst genau diesen Toaster kaufen. Der Verkäufer geht zum Schaufenster und sagt dir, davon gibt es nur noch dieses eine Exemplar. Du bist der einzige Kunde, dem Händler gefällt deine Nase und so kannst du den Toaster kaufen. Was aber macht der Verkäufer, wenn sich plötzlich zwei Kunden um ein und denselben Toaster streiten? Und genau hier kommen wir zu dem Punkt, warum das Auslegen der Ware noch kein Angebot ist. Wenn das Auslegen der Ware im Laden oder im Schaufenster nämlich bereits ein Angebot vom Händler wäre, bräuchtest du nur sagen, ja, ich will den Toaster kaufen und schwupps hättet ihr einen Kaufvertrag geschlossen. Wenn sich aber mehrere Kunden um ein Gerät reißen und beide sagen zum Beispiel oder alle vier sagen zum Beispiel, wir wollen oder ich will diesen Toaster kaufen, hätten alle gleichzeitig mit dem Händler einen Vertrag geschlossen. Und genau für diese Fälle hat der Jurist ein ganz besonderes Modell entworfen. Und weil Juristen Latein lieben, will ich euch zuerst den lateinischen Begriff dafür nennen. Es ist die Invitatio ad Offerendum. Die Invitatio ad Offerendum ist sozusagen die Einladung zur Abgabe eines Angebots. Der Händler lädt dich als potenziellen Kunden ein Angebot abzugeben. Weil es also nur eine Einladung ist, können 100 Interessenten auf einmal in den Laden kommen, aber wenn nur ein Toaster da ist, kann auch nur ein einziger diesen Toaster kaufen. Und das wird genau der sein, der ein Angebot abgibt und bei dem der Verkäufer das Angebot auch annimmt. Wo findest du nun solche Einladungen? Nur im Laden oder nur im Schaufenster? Nee, du findest sie auch in Werbeprospekten oder in Zeitungsanzeigen. Wenn du Fernsehen guckst und dort einen Werbespot siehst mit einem Call to Action, also eine Aufforderung zum Kaufen, dann ist auch das nur eine Invitatio ad Offerendum, eine Einladung zur Abgabe eines Angebots. Und genau so verhält es sich auch am Teleshopping. Vielleicht kennen das einige von euch. Die nette Dame im Fernseher will 10 Goldringe mit super tollen Brillanten für nur 20 Euro verkaufen. Und 1000 Leute rufen an. Wenn das jetzt schon ein konkretes Angebot wäre, müsste die Moderatorin exakt 1000 Ringe verkaufen. So viele Ringe hat sie aber gar nicht. Also wäre sie den Interessenten zum Schadensersatz verpflichtet und das ist natürlich Murks. Also ist klar, auch beim Teleshopping oder im Online-Shopping ist genau dasselbe, ist es nur eine Invitatio ad Offerendum, eine Einladung zur Abgabe eines Angebots. Was bedeutet das im Online-Shopping? Du drückst auf den Button für den Kauf von ein paar Schuhen, nachdem du eine tolle Anzeige bei Instagram gesehen hast. Die Anzeige leitet dich auf die Webseite weiter. Dort kannst du die Ware sehen und auch, was sie kostet. Das ist eine Einladung zur Abgabe eines Angebotes. Und hier hast du die Möglichkeit, auf den Bestellbutton zu drücken. Und dieses Drücken auf den Bestellbutton ist dein Angebot. Wenn der Verkäufer das jetzt bestätigt, egal ob jetzt automatisiert oder manuell, meistens per E-Mail, dann ist das seine Annahme. Es gibt also zwei übereinstimmende Willenserklärungen, die mit Bezug aufeinander abgegeben wurden und schwupps hast du einen Vertrag geschlossen. Jetzt gibt es beim Online-Shopping immer noch so ein tückisches Häkchen beim Feld: Bitte bestätigen Sie unsere AGBs. Wie viele von euch haben sich schon mal die Mühe gemacht und genau diese AGBs auch angeguckt? Mal Hand aufs Herz, drückst du auf die blaue Schrift der AGBs und lässt dich auf die nächste Seite weiterleiten, damit du die durchlesen kannst? Also ich kenne kaum jemanden, der das macht. Und was sind diese AGBs überhaupt? Ausgeschrieben bedeuten sie allgemeine Geschäftsbedingungen. Hilft jetzt vielleicht nicht unbedingt weiter. Ich habe die auch erst in meinem Jurastudium kennengelernt, also keine Sorge, wenn du sie nicht kennst. Ich werde sie dir ganz kurz erklären. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch liebevoll AGBs abgekürzt, sind vorformulierte Vertragsbedingungen. In einem Vertrag stecken sie quasi die Rahmenbedingungen ab. Solche AGBs gehören nur zum Vertrag, wenn der Verkäufer seine Kunden als Verbraucher ausdrücklich darauf hinweist, dass sie zum Vertrag gehören und du sie als Käufer auch annimmst. Im Laden erlebe ich selten Verkäufer, die dann an der Kasse sagen, oh ja, haben Sie sich das gut überlegt, ob Sie den Pullover kaufen möchten? Hier stehen nämlich unsere AGBs, lesen Sie sich die doch bitte nochmal schnell durch. Also ich erlebe das eher selten, aber tatsächlich muss das eigentlich so gemacht werden. In den AGBs wird zum Beispiel geregelt, wie du die Ware bezahlst, wenn du online bestellst, wann die Ware geliefert wird, was die Lieferung kostet, was du für Gewährleistungsrechte hast, die erkläre ich dir später, wer für was haftet und zuletzt natürlich auch der Widerruf oder der Rücktritt vom Vertrag. Ich habe eben gesagt, als Verbraucher musst du den AGBs zustimmen. Was machst du aber, wenn du einen Händler vor dir hast und du bist selber ein Händler? Also du kaufst zum Beispiel im Großhandel ein. Hier schließen dann ja zwei Unternehmer einen Vertrag und auch dieser Großhändler hat AGBs. Zwischen den Unternehmern gibt es allerdings andere Regeln. Hier gilt bereits eine stillschweigende Willensübereinstimmung als Zustimmung. Wenn du also in den Großhandel gehst und du kaufst dort für deinen Laden ein, dann stimmst du automatisch, wenn du schweigst, den AGBs deines Vertragspartners zu. Bei ganz vielen AGBs findest du am Ende eine sogenannte salvatorische Klausel. Salvatorius ist natürlich wieder Latein, eine Sprache, die der Jurist immer schon geliebt hat und es bedeutet so viel wie bewahrend oder erhaltend. Diese Klausel steht, wie gesagt, oft am Ende und besagt, dass der ganze Vertrag gültig ist, auch wenn einzelne Klauseln unwirksam sind oder sogar fehlen. Dies stimmt nicht in jedem Fall, wenn durch den Wegfall von unwirksamen Klauseln der Vertrag zum Beispiel eine Zumutung für den Kunden wäre und er dadurch unzumutbar benachteiligt wird, dann kann man auch an dem Vertrag nicht mehr festhalten, obwohl er diese salvatorische Klausel hat. Das Ganze kannst du auch in Paragraph 306 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, nachlesen. Hier ist die Unwirksamkeit von Klauseln geregelt, sodass man generell sagen kann, diese salvatorische Klausel ist sinnlos oder gar überflüssig, weil dieser Punkt bereits im Gesetz geregelt ist. Weitere vertiefende Kenntnisse der AGBs benötigt man in der Regel eher nicht. Die Handhabung und auch die Prüfung, die Inhaltskontrolle sind, naja, ich sag mal, ziemlich kompliziert und mir haben die im Studium überhaupt keinen Spaß gemacht. Kommen wir doch mal zum nächsten Punkt. Wer darf denn eigentlich Verträge schließen? Nehmen wir an, du bist 12 Jahre alt und bekommst jede Woche 5 € Taschengeld. Am Ende des Monats gehst du mit deinen 20 € in den Laden und kaufst dir ein Computerspiel für 19,99 €. Das Spiel ist ab 16, du findest darauf also einen kleinen blauen Aufkleber mit einer Kennzeichnung FSK 16. Falls du gerade nicht parat hast, was FSK bedeutet, erkläre ich dir das auch nochmal fix. FSK ist die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Laut Jugendschutzgesetz müssen Kino- und Videofilme mit so einer Altersfreigabekennzeichnung versehen sein. Und die Bildträger, die dürfen im Handel nur an Kinder und Jugendliche verkauft werden, die auch über das entsprechende Alter verfügen. Du bist also 12, siehst aber aus wie 16. Die Verkäuferin, die hat keine Lust, nach deinem Ausweis zu fragen und ist froh, wenn ihr Arbeitstag vorbei ist. Du gehst also stolz mit deiner Errungenschaft nach Hause und fängst an, gleich am PC zu zocken. Jetzt kommt deine Mutter rein und stellt fest, du hast dir ein Spiel gekauft, bei dem es ordentlich zur Sache geht und Gewalt, ja, ziemlich vorherrscht. Hey, was hast du dir denn da gekauft? Fragt deine Mutter überrascht. Och, ist irgend so ein Spiel, versuchst du deine Mutter abzuwimmeln, aber deine Mom ist ziemlich hartnäckig. Sie schnappt sich die CD-Hülle und sieht, das Spiel ist ab 16. Empört schnaufend verlangt sie den Kassenzettel. Zerknirscht gibst du ihr die CD und den Kassenzettel. Am nächsten Tag schleppt sie dich in den Laden und knallt dem Verkäufer das Spiel auf den Tisch. Sie haben meiner 12-jährigen Tochter ein Spiel ab 16 verkauft. Der Verkäufer ist stumm vor Schreck. Das muss meine Kollegin gewesen sein. Ausreden zählen für deine Mom nicht. Sie verschränkt die Arme und besteht darauf, dass der Verkäufer die CD zurücknimmt. Zu Recht? Und genau an dieser Stelle machen wir doch mal einen kleinen Ausflug zur Geschäftsfähigkeit. Was bedeutet diese Geschäftsfähigkeit eigentlich? Verträge sind nur dann gültig, wenn keine Gründe vorliegen, die den Vertrag unwirksam machen. Diese Gründe nennt man Nichtigkeitsgründe. Die Geschäftsfähigkeit kann also ein Nichtigkeitsgrund sein. Wenn ein Kind also unter 7 Jahre alt ist, ist es geschäftsunfähig. Will dein sechsjähriges Geschwisterkind für 2 Euro ein Eis kaufen, darf es das nicht. Es ist auch total egal, wenn ein 5-Jähriger sein Taschengeld für ein Matchbox-Auto ausgeben will, er kann es nicht kaufen. Macht er das zum Beispiel heimlich, können die Eltern in den Laden gehen und sich das Geld wiederholen. Natürlich müssen sie auch das Spielzeugauto zurückgeben, das steht außer Frage. Stehen die Eltern dabei, wenn das Kind dieses Auto von seinem Taschengeld kaufen möchte, dann ist das Geschäft nur deshalb möglich, weil die Eltern dabei stehen und einverstanden sind. Liegt so ein Einverständnis vor dem Kauf vor, nennt man das Einwilligung. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 sind beschränkt geschäftsfähig. Sie können also Verträge abschließen, aber natürlich nur dann, wenn der Jugendschutz beachtet wird. Der Nachteil für den Verkäufer, wenn er Geschäfte mit Minderjährigen abschließt, ist der, dass er 2 Wochen lang bibbern muss, ob die Eltern ihm die Ware auf den Tisch knallen, denn der Vertrag ist 2 Wochen lang schwebend unwirksam. Das muss man sich nochmal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Ein Vertrag mit Minderjährigen ist nicht schwebend wirksam, sondern schwebend unwirksam. Es wird erst dann ein gültiger Vertrag, wenn ihn die Eltern im Nachhinein genehmigen. Kommt das Einverständnis also nach dem Kaufvertrag, liegt eine Genehmigung vor. Das Interessante ist jetzt, dass der Vertrag nichtig wird, wenn innerhalb dieser 2 Wochen keine Genehmigung erfolgt. Ebenfalls interessant in diesem Zusammenhang ist der Taschengeldparagraf. Laut 110 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, dürfen Minderjährige, die beschränkt geschäftsfähig, also zwischen 7 und 17 Jahre alt sind, mit ihrem Taschengeld einkaufen gehen. Kauft sich eine 12-Jährige eine Tüte Gummibären, darf der Verkäufer davon ausgehen, dass das vom Taschengeld gedeckt ist und das Geschäft ist von Anfang an wirksam. Kauft sich jetzt ein 17-Jähriger zum Beispiel eine Nerf Gun, also eine Spielzeugwaffe für 100 Euro, ist das Geschäft schwebend unwirksam, weil der Verkäufer nicht sicher sein kann, dass dieser Kauf vom Taschengeld gedeckt ist. Will sich ein Minderjähriger ein Handy kaufen und den Kaufpreis monatlich abstottern, also in Raten bezahlen, ist auch das nicht möglich, denn Ratenkäufe sind für Minderjährige ausgeschlossen. Nehmen wir mal an, du bist 16 und bekommst von deiner Oma 200 Euro geschenkt, damit du dir eine mega coole Jacke kaufen kannst. Und da kann es natürlich sein, dass der Verkäufer zögert, dir die Jacke auch wirklich zu verkaufen. Denn in der Regel geht man davon aus, dass ein Jugendlicher mit 16 keine 200 Euro für eine Jacke zur Verfügung hat. Überschreiten die Einkäufe also das normale Taschengeld, ist das Geschäft ebenso schwebend unwirksam. Wer in welchem Alter wie viel Taschengeld bekommt oder bekommen könnte, das habe ich in meinem Ratgeber Lebensdoof aufgelistet. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In unserem Beispiel mit dem Computerspiel ab 16 hat der Verkäufer den Jugendschutz nicht beachtet, auch wenn die CD nicht mal 20 Euro gekostet hat. Er muss die CD also zurücknehmen und das Geld wieder herausgeben, auch wenn die CD schon benutzt wurde. In dem Zusammenhang habe ich mal ein sehr interessantes Urteil vom Amtsgericht Düsseldorf aus dem Jahre 2006 gelesen. Da ging es um einen Schaden von 38,87 Euro plus Zinsen, der den Eltern dadurch entstanden war, dass ihre Tochter über ihr Handy Klingeltöne heruntergeladen hat. Der Anbieter hatte daraufhin den Betrag abgebucht und der Vater hat die Beträge zurückverlangt. Der Anbieter wehrte sich natürlich dagegen und argumentierte, dass die Eltern dieser Klingeltonbestellung indirekt zugestimmt haben, weil sie ihrer Tochter ein Prepaid-Handy überlassen haben. Und damit müssten sie auch für die Bestellungen des Kindes über das Handy haften. Das Amtsgericht Düsseldorf stellte sich allerdings mit dem Argument dagegen, Die Telefonüberlassung geschieht normalerweise nur, um normale Telefongespräche mit Eltern oder Freunden führen zu können und nicht, um das Handy für kostenpflichtige Abo-Dienste zu missbrauchen. Ne, auch hier gilt ein umfassender minderjährigen Schutz, der die Eltern zum Beispiel auch nicht verpflichtet, Schutzvorkehrungen in alle Richtungen dafür zu treffen, dass das Kind auf jeden Fall nur das tut, was die Eltern ihnen gesagt haben. Niemand kann Jugendliche dauerhaft überwachen, will das vielleicht auch gar nicht, nur um einen finanziellen Vertragsschaden für Dritte zu verhindern. Der Klingeltonanbieter musste also das Geld zurückbezahlen. Ja, und Klingeltöne, weißt du ja vielleicht selber, kann man natürlich nicht zurückschicken. Ebenfalls sehr interessant ist es bei minderjährigen Geschäften, dass der Verkäufer vom Vertrag nicht mehr zurücktreten kann, wenn die Genehmigung der Eltern vorliegt. Wenn jetzt der Verkäufer also feststellt, er hat etwas viel zu billig verkauft und die Eltern sagen dem Verkäufer, cool, wir sind komplett damit einverstanden, dass mein Kind das gekauft hat. Der Verkäufer sagt aber, nö, ich habe aber hier eine Minderjährige verkauft, das wusste ich nicht, dann hat er Pech gehabt. Den Vertrag kann er nicht stornieren, weil er rückwirkend gültig ist. Anders sieht es natürlich aus, wenn der Minderjährige nur vorgegaukelt hat, dass die Eltern einverstanden sind. Um nochmal auf das Beispiel FSK zurückzukommen, da ist auch ein Kinobesuch ganz interessant. Bei einem Film mit FSK 12 dürfen nämlich auch Kinder im Alter von 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern hereingelassen werden. Erstaunlicherweise gilt das jedoch nicht bei Filmen ab FSK 16. Hier ist es egal, ob man mit 15 seine Eltern im Schlepptau hat oder einen sogenannten Mutti-Zettel, auf dem die Eltern bestätigen, dass man den Film gucken darf. Man darf also als 15-Jähriger keinen Film mit FSK 16 angucken und darum wird in der Regel am Einlass bei solchen Filmen dann auch tatsächlich der Personalausweis verlangt. Missachtet das Kino nämlich die Kontrolle deines Alters und das Ganze fliegt auf, dann kann das mal sehr schnell eine sehr hohe Geldbuße werden von bis zu 50.000 Euro oder sogar zu Geld- oder Haftstrafen des Kinobetreibers führen. Es ist also ganz natürlich, dass du bei Filmen mit FSK 16 am Eingang nach deinem Ausweis gefragt wirst. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel aus dem echten Leben. Stell dir mal vor, du bist 16 Jahre alt, fertig mit der Schule und willst eine Ausbildung anfangen. Für so eine Ausbildung brauchst du einen Ausbildungsvertrag. Hierfür brauchst du die Zustimmung deiner Eltern. Klar, wenn jetzt deine Eltern nicht damit einverstanden sind, dass du die Ausbildung beim Bäcker machst und die verweigern die Unterschrift, kannst du natürlich auch zum Familiengericht gehen und dir eine solche Genehmigung auf anderem Wege beschaffen. Das macht man aber natürlich nur im Notfall. Wenn du jetzt also mit 16 deine Ausbildung anfängst, brauchst du in der Regel auch ein Bankkonto, damit dein Lohn auch an dich überwiesen werden kann. Und dieses Bankkonto kannst du tatsächlich ohne die Einwilligung deiner Eltern bei der Bank beantragen, eröffnen, indem du einfach deinen Arbeitsvertrag und deinen Personalausweis mitnimmst. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren kam mein ältester Sohn zu mir und sagte, ach Mama, ich möchte gerne ein Tattoo. Ich war natürlich alles andere als begeistert, habe mir aber dann gedacht, naja gut, okay, wenn ich das Studio aussuchen kann und gucken kann, ob das seriös ist, dann umgehe ich zumindest die Tatsache, dass mein Sohn das vielleicht sogar heimlich machen könnte und dann wird das Murks. Wie sieht es denn aber eigentlich aus mit Tattoos und Piercings, wenn du noch nicht volljährig bist? Tätowieren, piercen und auch Haare schneiden sind nämlich per Gesetz eine Körperverletzung und die ist nur nicht strafbar, wenn eine Einwilligung der verletzten Person vorliegt. Bist du also volljährig, gehst zum Tätowieren, zum Piercen oder zum Haareschneiden und das geht schief, ja, dann gibt es einen kleinen Streitfall, weil es liegt eine Körperverletzung vor und so wie das Ergebnis aussieht, wolltest du das nicht haben. Wie sieht das aber nun bei Minderjährigen aus? Auch hier gilt, wenn du 16 bist, können die Eltern vorher einwilligen. Und wenn du an einen seriösen Tätowierer gerätst, dann verlangt er auch eine Einverständniserklärung deiner Eltern. Meine Kinder wollten unbedingt Katzen oder Hunde. Damit liegen sie mir schon seit Jahren in den Ohren. Bis jetzt habe ich mich meistens erfolgreich darum gedrückt. Nicht, weil ich Tiere nicht mag, sondern weil sie einfach viel Arbeit bedeuten und ich genug um die Ohren habe. Wenn so eine Katze nun im Tierheim für 20 Euro erworben werden kann, wie sieht's dann aus, wenn du mit 15 ins Tierheim marschierst und die Katze kaufen willst? Darfst du das? Auch das ist tatsächlich in Deutschland geregelt, denn nach dem Tierschutzgesetz dürfen Wirbeltiere wie Hunde, Katzen, Mäuse, Ratten und so weiter nur an Jugendliche ab 16 verkauft werden. Und wenn die Eltern nicht einverstanden sind, muss das Tierheim das Tier tatsächlich zurücknehmen. Wie sieht es denn aus, wenn du selbst schon Kinder hast? Ist es schlau, deinen Kindern kein Taschengeld zu zahlen und ihnen alle Einkäufe zu verbieten? Ich denke, wenn du dein Kind nicht lebensdoof ins Leben schicken willst, dann übst du das Einkaufen schon fleißig, bevor sie volljährig sind. Erkläre deinem Kind, dass Käufe im Internet auch mal gefährliche Abzocke sein können und scheue dich nicht davor, persönlich oder schriftlich Widerspruch gegen den Kauf deines Kindes einzulegen, wenn es noch minderjährig ist. Hat dein Kind zum Beispiel versehentlich oder auch absichtlich etwas übers Handy gekauft, zum Beispiel in den sogenannten In-App-Käufen, dann kannst du die Genehmigung verweigern und den Unternehmer anschreiben. Wenn du trotzdem eine Rechnung bekommst für dein minderjähriges Kind, kannst du die Zahlung dafür verweigern. Möchtest du mehr wissen oder hast du konkrete Fragen, dann wende dich bitte an einen Rechtsanwalt oder lass dich bei der Verbraucherzentrale beraten. Was du machen kannst, wenn du Ware bestellst und diese kaputt ist oder dir die Ware überhaupt nicht gefällt, das erzähle ich dir in meiner nächsten Podcast-Folge, wenn es um Gewährleistungsrechte und Garantien geht. Hier gebe ich dir auch einen Einblick in den Unterschied zwischen Umtausch und Reklamation. Bis dahin wünsche ich dir, dass du viele Tipps und Hilfestellungen gebrauchen und in deinem Leben umsetzen kannst. Du kannst mich übrigens auch in den sozialen Netzwerken auf Instagram, YouTube oder Facebook abonnieren. Im Internet findest du zudem meine Webseite auf www.lilly-fröhlich.de. Und wenn dir mein Podcast Lebensdoof gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass mir doch eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, deine Lilly Fröhlich.